Was mich freut, ist, dass das Thema läuft, wie ich vorher schon gesagt habe, dass es bewegt, dass es nicht nur einfach bei uns bewegt, sondern auch bei Leuten, die wirklich sichtbar in der Wüste sind, dass es kein Tabuthema ist. Ich habe gleich noch manchmal das Gefühl, dass man gerade auch so in der Kirche das Gefühl hat, ja, ich bin mein Gott, wir arbeiten das schon und müssen jetzt einfach eben so ein bisschen den starken Max raushängen. Auch wenn man das vielleicht nicht so sagt, aber vielleicht manchmal unbewusst denkt man das so, oder? Und vielleicht denke ich es noch weiter, denke auch ich als Pastor muss dann schon noch ein bisschen voraus sein und alles. Nein, ich muss nicht voraus sein. Ich bin genau gleich wie ihr unterwegs, genau gleich werde ich ergänzt, wie ihr ergänzt werdet und gemeinsam sind wir unterwegs und ziehen das Schiff, die Gemeinschaft. Wir sind unterwegs und das ist etwas mega Schönes, dass kein Tabuthema ist, dass man ehrlich sein kann, dass man authentisch sein kann. Und heute wird es darum gehen, um Lektionen in Wüstenzeiten. Wir haben schon gehört, durchhalten in Wüstenzeiten. Wir haben letzten Sonntag, finde ich, sehr, sehr tiefe, sehr starke Zeugnisse gehört, wie ihr Wüstenzeiten durchsteht, wie ihr Wüstenzeiten überwunden habt, wie ihr mittendrin seid, wie ihr Kraft findet in Wüstenzeiten. Das hat mich wirklich sehr bewegt. Heute wollen wir in den Fokus schauen, was gibt es für Gefahren, wenn man in der Wüste ist, und was gibt es für Chancen. Was für Gefahren gibt es, dass man weiter in diesem Treibsand versinkt? Und was gibt es für Chancen, dass man aus dieser Tür raus kann neue Kraft tanken und fürs Leben lernt? Genau. Und ich fange an mit dem ersten Punkt von den Gefahren. Und wir werden uns genau in diesen beiden Feldern werden wir uns am Volk Israel, wo in der Wüste ist, orientieren. Passen, oder? Sie sind sprichwörtlich in einer Wüste, aber sie sind nicht nur physisch in einer Wüste, sondern auch psychisch. Werden wir jetzt gerade mehr hören. Genau, wir fangen an mit dem 4. Mose 11, Vers 1. Eine von den Gefahren ist natürlich Unzufriedenheit und Frust, das ist keine Überraschung. Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen, sich zu beklagen. Ich denke, das ist logisch, man ist in der Wüste, es ist heiß, es ist staubig, man kommt nicht so recht vorwärts. Bis sie die Chance hatten, das erste Mal ins verheißene Land zu gehen, ist 1 bis 2 Jahre gegangen. So 1 bis 2 Jahre, das zieht sich noch, finde ich. Es ist verständlich, es ist eine sehr menschliche Eigenschaft, dass man frustriert ist, dass man unzufrieden ist, dass man anfängt zu mützeln. Genau. Ich möchte schon mit dem zweiten Punkt kombinieren, schon den Punkt B noch reinnehmen. Die Opfermentalität. Weil ich finde, so die Unzufriedenheit mit der Opfermentalität, das hängt sehr nah zusammen. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose. Hat Jahwe denn nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Wir merken da, ohne jetzt da mega tief hineingehen, dass auch bis in die tiefsten Gremien in dem Sinne kein Konflikt, also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Plötzlich hat es dann angefangen, dass der Aaron und der Miriam, die ja sehr wichtige Positionen hatten in dem ganzen Gefüge, dass da plötzlich so ein bisschen, ja, Mose, nur du, oder? Nur du bist der und alles. Und dass da auch Unstimmigkeiten gegeben hat und dass da auch so gewisse Zickenkriege, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich wüsste meinen, es hat ein bisschen brodelt, gleich auch. Aufgrund von Frust natürlich auch, aufgrund von Unzufriedenheit. Wahrscheinlich, das kennen wir wahrscheinlich alle. Dass wenn man schon ein bisschen gereizt ist, dann braucht es sehr, sehr wenig. Und dann geht die Bombe los, oder? Und das ist da passiert. Und dass der Mose mit seinen engsten Leuten, mit seiner Schwester und mit seinem Wortführer, wo ja alles dabei, überall dabei war, dass da auch immer wieder so ein bisschen, ja, aber was hast denn du das Gefühl? Bist du etwas Besseres? Oder schlussendlich geht es ein bisschen um das. Und wir lesen ja mehrfach in der Bibel, dass der Mose der demütigste Mensch war. An Mose da unterstellen, dass er sich aufspielt, finde ich doch sehr theologisch sehr wackelig, sagen wir es mal so. Aber man kommt dann eben die Opfermentalität hin, ja, Mose, hast du eben schon, wer sind wir denn schon? Oder wir, eben, wir sind denn schon. Obwohl der Mose das ja gar nicht ausgespielt hat. Aber wie schnell ist das drin? Wenn ich unzufrieden bin mit Gott und der Welt, dass ich das Gefühl habe, eben, ich bin der Ärmste und allen anderen geht es besser. Wie oft schaut man dieser Zeit links und rechts? Und die Opfermentalität ist aber noch tricky. Es gibt uns eine Ausrede. Es gibt uns eine Ausrede, uns in diesem Treibsand zu holen, ohne dass wir merken, dass wir den festen Boden verlieren. Wir fühlen uns irgendwie gut, wir haben irgendeine Antwort auf etwas. Wir können vielleicht auch auf jemanden im schlimmsten Fall abschiffen und sagen, ja, wenn das so wäre, wenn die Regierung das wäre, wenn das so wäre, wenn der Pastor das so wäre, ja, dann wäre es schon besser und so. Man hat ein Alibi, aber es macht es eigentlich nicht besser, weil schlussendlich ist es ein Treibsand. Schlussendlich ist es eine Spule in dem Sand und man geht weiter runter und man merkt es gar nicht. Ich meine, es ist klar, dass es verständlich ist, dass sie gefrustet sind. Ist ja verständlich, dass sie sagen, ja, Mose hat wirklich ein Sondersetting gehabt. Das ist ja so. Was sie aber vergessen, was in dem Moment, bin ich überzogen, was der Mose hat müssen schlucken für das Volk. Also es ist ja nicht so, dass einfach nur Friede, Freude, Eigenkuchen ist für den Mose. Hey, cool, 40 Jahre mit euch, hey, gibt nichts Schöneres. Ist wie Ferien. Also die Bibel ist da sehr ehrlich. Der Mose ist da sehr ehrlich. Und das vergisst man dann vielfach, oder? Vor allem, wenn man dann aus der Treibsand sieht, auf irgendjemanden abschaut oder aufschaut und denkt, ja, der und so, wenn der machen würde, wie ich würde sagen und so. Man sieht ja nur daran an. Man sieht nicht, was der für Kämpfe hat. Man sieht nicht, was er für Herausforderungen hat. Man sieht nicht, was er vielleicht für Tränen oder für Schmerzen hat mit der ganzen Verantwortung und mit der ganzen Herausforderung, die er vielleicht da drin ist. Man sieht daran an, man sieht sein Bild. Man sieht seine Opfermentalität und man spult in dem Sand. Und man merkt gar nicht, dass man immer weitergeht. Und es ist schon so, dass sie dann in alte Muster zurückgefallen sind und immer wieder das Ägypten hervorgeholt haben. Immer wieder kommt der Ausspruch, ja, früher haben wir es noch besser in Ägypten. Okay, es ist nicht cool, in der Wüste zu sein, sind wir uns einig. Es ist nicht cool, gehen wir mal bis zu dem 2-Jahr-Ding aus, 2 Jahre lang in der Wüste rumspulen, es ist heiß, es ist... Es gibt die ganze Zeit nur Manna und am Wochenende, glaube ich, dann Wachteln und so. Das ist jetzt mässig, oder? Ist das schlechter als 6 Tage in der Woche Sklavendienst? Ist das besser, als dann auspeitscht werden, wenn du nicht so schnell schaffst, wie sie verlangt haben? Ist das besser, als unter der sengenden Hitze von Ägypten Pyramide oder was der Geier was bauen? Eigentlich nicht, sind wir uns einig. Aber das Problem ist ja, es ist ja nicht logisch, wenn man im Jammern ist, man verzerrt es. Man verzerrt etwas, man schaut auf etwas zurück und man tut es nur hervorheben, dass es gut war und es gar nicht so schlimm ist. Wir tun zwar 6 Tage vom Morgen früh bis zum Abend spät krüppeln unter sehr bescheidenen Umständen für sie, aber am Abend können wir dafür essen, was wir wollen. Am Abend können wir dafür so, wir können im eigenen Bett schlafen, ja, das ist sicher besser gewesen. Aber verstehen Sie, es ist verzerrt. Aber das sieht man gar nicht mehr weiter, weil man, wie gesagt, in dem Strampeln ist und wir merken, dass man weiter runtergeht. Der Punkt ist, der Umkehrschluss ist, dass man dann die Erfüllung an einem anderen Ort sucht. 2. Mose 32,1. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf. Los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Als erstes Mal noch 2 theologische Sachen. Erstmal finde ich noch schon schön, dass sie sagen, der Mose, und sie verknüpfen ihn, er hat uns rausgeführt aus dem. Er hat uns rausgeführt aus der Sklaverei. Das sind sie zumindest betonen, da auch in dieser Kritik an ihn, oder? Das Zweite ist so ein bisschen, ja, diesen Mose, finde ich einen spannenden Zusatz. So, was hat jetzt dieser gesagt? Was hat jetzt da dieser Pastor gesagt? Also verstehen, das ist so ein bisschen spannend, oder? Aber genau, gehen wir zurück. Sie gehen zurück in die alten Muster, weil das ist ja ein Novum. Es hat ja nicht Götter gegeben im Volk Israel. Es hat immer nur einen Gott gegeben. Und wenn sie die Götterfiguren wollen, zeigen sie nur, wie sehr die Zeit Ägypten sie geprägt hat. Dass sie gesagt haben, hey, mit dem Gott haben wir es versucht. Wir sind jetzt schon so lange unterwegs, es funktioniert nicht. Wir müssen jetzt die Erfüllung am anderen Ort suchen. Ganz einfach. Gott hat seine Chance gehabt und es hat nicht funktioniert. Wir sind immer noch in der Wüste, wir sind immer noch am Spulen da. Es gibt immer nur Manna, es ist immer noch gleich heiß. Ist immer gleich beschwerlich. Jetzt müssen wir Plan B organisieren. Und wie gesagt, das ist menschlich ein Stück weit, oder? Und werden nachher sehen, wie viele Chancen dass es möglich ist, in dieser Zeit etwas auszuhalten und durchzugehen. Aber die Quintessenz vielfach ist, bewusst oder unbewusst, wenn der Frust und Dämpfermentalität nicht ausbleibt, dass man eben unbewusst oder bewusst anfängt zu sagen, hey, weißt du was, mit dem Gott habe ich es versucht, ich gebe auf, ich tue mich jetzt anders orientieren. Gott, du hast deine Chance gehabt, jetzt zählt alles andere. Und das gibt's, ist natürlich eine Gefahr, ist natürlich auch schade, aber die Mutter von all dem ist natürlich die Urangst. Wir hatten einen Leben-Freien-Kurs letzten Herbst. Und dann gesehen, dass viele Früchte, viele Sachen, die wir entscheiden, machen, hat mit Wurzeln zu tun. Und die Wurzeln, die sie hatten, die Wurzeln, die wir herausgefordert sind, in all diesen Kämpfen, in all diesen Wüsten, ist die Urangst, können wir dem Gott wirklich vertrauen. Und das geht es. Schlussendlich hat ein rechter Teil, ist nicht alle gewesen, aber ein rechter Teil des Volkes Israel, hat schlussendlich in dem Moment das Vertrauen verloren, dass Gott sie das verheißene Land wird führen. Sie haben das Vertrauen verloren, dass Gott gute Absichten hat über sie. Und genau so ist es für uns. Haben wir das Urvertrauen durch alle Kämpfe, durch alles, wo wir Gott anschreien können. Wir haben ein paar Mal gehört, letzten Sonntag, wo der Kai predigt hat über den Psalmen, ein Insider, wo wir auch gehört haben, dass man sehr wohl Gott kann anschreien, was einem nicht gut läuft. Aber dass das Urvertrauen, dass Gott uns liebt, dass Gott das Beste für uns will und dass Gott uns nicht mehr auferlegt, als wir tragen können. Wenn diese Urwurz nicht angeknackst wird, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Und wenn das angeknackst wird, dann wird es kompliziert, aus meiner Sicht. Kommen wir zu den Chancen. Ich möchte anfangen mit einem Zitat. Die erste Hälfte habe ich euch schon geschickt in der Einladung. Ich möchte euch das Ganze vorlesen. Im Überfluss ist Gott eine Option. In der Wüste ist er die einzige Option. Vor allem aber ist er unsere erste Option. Dies prägt nämlich all unsere relevanten Punkte. Es ist klar, in dem Sinne, wenn wir alles haben, dann ist Gott einfach noch unter ferner Liefen, je nachdem, oder? Wenn wir in einer Krise sind, sind wir Gott näher. Ich kenne so viele Geschichten, so viele Leute, die durch eine Krise wirklich Gott ergriffen haben. Der Punkt ist, wieso ich das Zitat noch eigenhändig verlängert habe, ist, wir sind hoffentlich, und nehmen wir es mal an, nicht die ganze Zeit so, dass wir nur Gott haben, nichts anderes. Wir werden immer in Situationen kommen, wo wir die Optionen haben. Das Leben ist voller Optionen, logischerweise. Wir sind keine Marionetten. Der Punkt ist nicht, ist Gott die einzige Option, sondern ist er unsere erste Option. Ist er unsere erste Anlaufstelle? Ist er der erste von allem? Mein Gott ist nicht so und sagt, hey, du darfst alles andere nicht. Du darfst nicht mehr, ich verbiete dir alles. So ist ja Gott nicht. Gott ist keine Spassbremse. Aber Gott möchte, dass er an erster Stelle ist. Dann wird es im Ausgang auch anders sein. Dann wird deine Familienplanung oder deine Familiendinge auch anders sein. Dann wird schon am Arbeitsplatz auch anders sein. All das wird prägen. Aber er will und er soll unsere erste Option sein. Wenn alles durch das Filter von Gott durchgeht, dann können wir in alle Lebensbereiche gehen. Wir können in alle Dinge gehen. Ich habe letztens mit einer Person geredet, die einen Verlobten hat in der Metal Church und gesagt, ja, es ist ein mega feiner und so. Wenn du so siehst, denkst du, okay und alles und so. Und ich habe gesagt, es ist absolut nicht meine Musik. Der Kai lacht. Aber so cool, dass es in diesem Musikgenre Leute gibt, Christen gibt, die dort das Licht hineinbringen. Es wäre nicht meine Welt, es muss auch nicht meine Welt sein. Aber wie gut ist es, dass es dort Leute hat, die das Licht dort hineinbringen? Und das ist der Punkt, dass in allen Gefäßen, in allen Bereichen soll Gottes Herrlichkeit sichtbar gemacht werden und soll das kommuniziert werden. Und das ist etwas mega Schönes. Was für Chancen? In der Wüste begegnen wir Gott in einer neuen Dimension. 2. Mose 19. Der Berg Sinai war im dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete mit lauter Stimme. Vielfach sind wir schon so, dass wir relativ konventionell unterwegs sind. Ich bin da genau gleich strukturiert, macht es seine stille Zeit, hat es seinen Ablauf. Und vielleicht eine Wüste kann manchmal generieren, dass man die Schalter mal umlegt, dass man einfach mal unkonventioneller herangeht, dass man etwas ganz anderes macht. Oder man auf ganz andere Tools einmal lost oder schaut. Und dass man vielleicht die 0815 Wege, wo man sich manchmal auch unbewusst ein bisschen angewöhnt, mal umdreht. Und das ist allgemein sehr wertvoll, immer wieder zu überlegen, weil es kann ja nicht sein, dass man immer wieder hofft, in einer Wüste zu sein, dass man immer wieder alles auf den Kopf stellt. Es ist aber gut, weil auch als Kind ist man der Gefahr, wenn es zu ruhig ist, dass man einfach so ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht, unbewusst. Wir Menschen ticken vielfach so. es ist gut, dass wir auch unabhängig von Krisen oder Herausforderungen immer überlegt, hey, was kann man Neues machen, was kann man anders machen, wie kann man das neu aufziehen, ohne dass man dann gerade, weiß ich was, für eine Unstimmigkeit oder ein Ding braucht. Ich weiß nicht, ob ich es da schon mal erzählt habe, aber ich finde, es passt sehr gut, erzähle ich es da gerne nochmal. Ich habe kurz bevor ich Theologie angefangen zu studieren, habe ich während der Abend Krise gehabt, weil ich wirklich gedacht habe, hey, genüge ich für das Amt, genüge ich das Studium zu machen? Ich habe noch so viele Mängel, so viele Punkte, die ich anstehe. Und auch sonst, irgendwie rundherum haben alle angefangen, sich zu verloben und sich zu verlieben und so. Und ich war Single gewesen. Und das Gefühl, mit Anfang 20, das kann doch nicht sein, oder? Anyway, auf jeden Fall. Und wirklich Krise gehabt. Und an einem Abend habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin auf Zürich gegangen und bin wirklich gegangen saufen. Bin nachher heim, bin auch noch in meiner Stölze besoffen, Töffchen heimgefahren, bin so ein paar Kilometer gewesen, wirklich verheerend. Und bin dann im Bett gelegen und habe gekühlt. Und wer mich kennt, ich bin überhaupt nicht näher am Wasserboot. Aber ich habe gesagt, Gott, ich glaube, der Zug ist abgefahren, das ist klar. Also, saufen, besoffen fahren, das ist jetzt das No-Go, das geht gar nicht. In dieser Nacht habe ich geträumt. Ich träume sehr selten so ganz konkret. Und ich habe von meinem Dienst geträumt, ich habe von meiner Zukunft geträumt, ich habe von meinem Dienst in der Zukunft geträumt. Und ich bin dann aufgewacht, es war Sonntag, bin dann in die Gemeinde gefahren, dort völlig erfreut und habe auch Zeugnis gegeben und alles und so. Aber immer noch mit den Ausgangskleidern. Die Leute haben einerseits mega Freude und andererseits haben sie ein bisschen... Aber das hat mich richtig geprägt. Das ist das letzte Mal, als ich unter Alkoholeinfluss gefahren bin. Wirklich sehr wichtig und sehr zentral, das wirklich nie mehr zu machen. Und ja, einfach zu merken, hey, das ist ein No-Go, oder? Aber Gott verwirft dich nicht. Also Gott ist so gross, dass er sogar in dem schwächsten Punkt, in dem, sagen wir sogar, sündigsten Punkt, hat er auf seine Art geredet. Und hat dazu geführt, dass ich mich angemeldet habe, dass alles gestartet hat. Gott redet zu dir. Und wenn du in der Wüste bist, bin ich überzeugt, ist er dir näher denn je. Weil er ist ja nicht blöd. Das ist eine blöde Aussage. Oder? Aber er weiss ja, dass du in der Wüste bist. Es tut ihm auch selber weh, wenn es dir weh tut. Was wäre es für ein Gott, wenn er sagt, er soll jetzt mal ein bisschen schwimmen, ich bitte mich mal ein bisschen aussetzen. Nein, wenn du in der Wüste bist, bin ich überzeugt, ist Gott dir näher denn je. Die Frage ist, ob du ihm gleich die Hand ausstreckst. In der Wüste kann dein Leben neu ausgerichtet werden. 4. Mose 13. Sie sagten zu Mose, wir sind im Land gewesen, das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig in Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Wie gesagt, es gibt so viele Leute, die in Krise Gott gefunden haben. Und ich finde es mit dem Ausrichten finde ich noch gut. Ich habe ein Bild noch von einem Ballon mitgenommen. Manchmal brauchst du eine Krise, dass du ehrlich in dein Leben anschaust. Vielfach, wenn es uns gut geht, sind wir einfach, das läuft einfach. Wir sind einfach Status quo, Dienst nach Vorschrift. Gut, ich meine es negativ, Dienst nach Vorschrift. Gell? Aber man ist einfach so dran. Man ist so dran und man hat das Gefühl, die Zeit fliegt und man ist gar nicht so dran, eine Standortbestimmung zu machen in der Regel. Vielfach machen wir eine Standortbestimmung erst, wenn wir anstehen. Ich bin da vielfach nicht besser. Erst wenn wir eine Krise haben, erst wenn es ansteht, wenn es nicht mehr weitergeht, merken wir, hey, ich schaue zurück. Wo stehe ich eigentlich? Wo steht mein Glaube? Wo steht mein Leben? Wo steht meine Familie? Erst wenn eine Krise kommt, merkst du, hey, was treibt mich, was treibt mich nicht? Und im Bild vom Ballon ist doch manchmal, dass du vielleicht manchmal wieder ab und zu ein paar Säcke abschneiden musst, dass du wieder Höhe gewinnst. Die Säcke können manchmal, wenn du in diesem Status quo bist, bewusst oder unbewusst, wie sich ansammeln. Und können dich wie am Boden behalten. Und wenn du anfängst, in einer Wüste, oder eben nicht in der Wüste, auch sonst eine Standortbestimmung machen und ganz ehrlich sein und auch selbstkritisch sein und sagen, hey, wie sieht es aus? Wie lebendig ist mein Glaube? Wie echt ist das? Wie authentisch bin ich am Sonntag zum Montag? Wie bin ich in meinem Umfeld? Bin ich ganz ein anderer Mensch, mit meinem Chef als da? Und so weiter und so fort. Dann merkst du, was für Sex sich vielleicht sich manchmal angesammelt haben, wo ich weiss, hey, die muss ich abschneiden. Es ist gut. Du merkst, was dir gut tut. Du merkst, was dich treibt. Ich meine, die bekannteste Geschichte ist, zu merken, was dich treibt, ist ja immer noch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist getreut worden, solange er Stütze hatte. Ganz klar. Es war der einzige Fokus. Sobald er kein Geld mehr hatte, um weiter Party zu machen, um weiter einen drauf zu machen, sind die Leute alle weg. Und das ist ja, ich denke, das ist nicht das erste Mal, wo das so erlebt worden ist, aber auch das letzte Mal auf dieser Welt. Er hat gemerkt, was mich treibt, ist die Liebe vom Vater, wo ich auch als Schweinehirt hergehen kann. Also als unterste Kasten für einen Jude. Auch dann kann ich noch zu Gott gehen, zu meinem Vater gehen. Und er ist nicht eben beleidigt in meinem Haus, im Zimmer, so wie es die Juden lehren, sondern es ist so, wie es Jesus gelehrt hat. Gott ist draussen an der Veranda und hält Ausschau nach dir. Er hält Ausschau nach seinem Sohn, der in einer Wüste war. Vielfach braucht man eine Wüste, um zu merken, was uns nicht mehr trägt. Und ich hoffe, dass wir merken, dass Gott uns trägt und dass wir immer in Gottes Vaterarme zurückgehen können. Der zweitletzte Punkt ist, in der Wüste lernst du geistlich zu kämpfen. 4. Mose 14. Josua, der Sohn von Nun, Kaleb, der Sohn von Jefunne, zerrissen und setzte ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles in Überfluss. Wenn der Herr Gefallen uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Die meisten von euch wissen ja, wie das nachher ausgegangen ist. Sie haben sich dagegen entschieden und haben dann anstatt das verheißene Land nochmal 38 Jahre Wüste gehabt. Genau, gibt es manchmal. Manchmal gibt es einfach Entscheidungen, die man falsch macht und es gibt wie logische Konsequenzen. Also manchmal hat eine Wüste eine Konsequenz aus ganz einfachen, leider falschen Entscheidungen. Gibt es auch. Und manchmal gibt es Sachen, die wir nicht dafür können. Das haben wir ja auch schon diskutiert gehabt. Auf alle Fälle ist dann, ich kann ja verstehen, dass sie zweifeln. Ich kann verstehen, dass sie Angst haben. Ich kann verstehen, dass sie sagen, hey, wir sind schon zwei Jahre in der Wüste gewesen, wir sind vielleicht auch schon ein bisschen geschwächt oder wir sind jetzt einfach, wir sind nicht gleich ernährt, oder? Wir haben jetzt schon lange keinen Salat mehr gehabt oder Ballaststoff und all diese Sachen und so. Ich weiss, was alles für Vorwürfe gekommen sind. Es ist logisch, legitim, dass man sagt, hey, schau, das und das und das müssen wir achten. Der Punkt ist, das Volk hat so viel Wunder erlebt. Das Volk hat die 10 Plagen erlebt. Sie haben 10 übernatürliche Erscheinungen oder Bewegungen von Gott erlebt. Sie haben nur schon das Rote Meer, das sich geteilt hat, erlebt. Sie sind durch das Wasser durchgelaufen und haben wahrscheinlich Fische und die versunkenen Schiffe und alles auf der Seite links und rechts gesehen. Sie haben erlebt, wie sie Tag für Tag Manna bekommen haben. Wie sie, ich glaube, jede Woche meinte ich es, Wachteln bekommen haben. Wie sie immer wieder an Wasser bekommen haben, weil Mose an einen Fels angeschlagen hat. Also sie haben Tag für Tag übernatürliches Einschreiten von Gott erlebt. Und dennoch haben sie Zweifel gehabt, dass Gott das jetzt vermag. Und das ist nicht nur eine logische Sache, sondern das ist auch ein geistlicher und das ist auch eine geistliche Herausforderung. Wie gesagt, menschlich gesehen ist das kein Pappenstil, das ist keine Frage. Aber mit dem ganzen Vorwissen, was sie an direktem Leib erlebt haben, könnte man schon sagen, ja, aber wenn ihr all diese 10 Dinge und all die anderen Wunder zusammenzählt, muss man doch eigentlich aus geistlicher Sicht zum Entschluss kommen, der Herr vermag das. Haben sie nicht gemacht. Und das ist es so. Oder? Und in dem Sinne ist es so vielfach so, dass nein, jetzt kommt zum letzten Punkt, genau. Und der letzte Punkt, richtig, ist, in der Wüste erlebst du immer wieder Versorgung von Gott. 2. Mose 17. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und unter dir auf dem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird das Wasser auf deinem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Genau so, wie ich vorher gesagt habe. Und wenn du Überfluss bist, dann ist das bisschen Wasser nichts Spezielles. Es gehört einfach dazu. Wenn du in der Wüste bist, jedes Glas Wasser ein Geschenk. Und was da gut ist, es gibt dir eine Dankbarkeit, erstens mal. Und dass nichts selbstverständlich ist. Ich glaube, wir sind da alle gefordert, dass wir immer wieder auch in das allererste Herausforderung anschauen. Jedes Mal, wenn ich heimfahre, denke ich, das und das hätte ich besser machen sollen. Das und das wäre kürzer besser gewesen. Kürzer wäre immer besser, oder? Tendenziell. und alles andere, zu sagen, hey, das und das war auch gut gewesen. Mit ticken so, ich ticke so und viele von euch ticken auch so. Das, was gut ist, einmal zu gewichten, einmal hervorzuheben, ist so wichtig und wertvoll. Und was es auch lernt, ist auch Demut. Zu sagen, ja, stimmt, es war nicht alles gut gewesen. Ich brauche Ergänzung. Ich darf Fehler machen. Ich darf zu lang oder zu kurz oder diesen machen. Das ist kein Problem. Es ist beides. Es macht dankbar und es macht auch Demut. Es ist etwas, was gut tut, etwas, was zum geistlichen Kampf ist noch genau, was ich noch vergessen habe. Manchmal brauchst du eine Wüste, um zu merken, was wirklich in dir steckt. Ist ja nicht nur geistlich gesehen so, dass du, wenn du erst in der Krise bist und merkst, dass du die Krise manövrierst, dass du merkst, wie viel das in dir steckt. Und das ist etwas seelisch Gutes, etwas körperlich Starkes, aber letztlich vor allem etwas geistlich Starkes. Weil Gott in dir und in mir einen Kämpfer hineingelegt hat. Gott hat den Menschen gemacht als Krone der Schöpfung, die alles überwinden kann. Wir dürfen das Vertrauen nicht verlieren, dass Gott das Beste für uns will und dass wir nicht mehr anvertraut, als wir tragen können. Und die Urangst darf nicht gekillt werden, die Wurzeln. Ich möchte noch abschließen mit Jesaja 43, Vers 1. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Findige Bibelkenner werden wissen, es gibt noch einen zweiten Vers in dem ersten Teil. Du wirst in ein Feuer, wenn du ins Feuer kommst, wird keine Flamme etwas antun. Ich habe das nicht reingenommen, weil ich finde, der erste Teil passt besser rein. Wir sind in dieser Welt, wir sind umgeben von Wüsten. Wir sind umgeben von Wüsten. Gewiss, manchmal hast du eine Entscheidung und daraus kommt eine Wüste, weil eine Entscheidung nicht so durchdacht war. Und vielfach sind wir Wüste, ohne dass irgendjemand dafür kann. Wir stecken in die Wüste. Und genauso wie der Vers. Wir kommen immer wieder durch reissende Ströme. Wir kommen immer wieder durch tiefes Wasser. Wir haben das Wasser immer wieder mal bis zu den Hüften oder sogar bis zum Hals. Aber was wir nie werden, ist ertrinken. Gott verheißt das nie, dass wir einfach nur Jubelfrudel haben, dass wir immer nur, dass alles nach Plan läuft. Das verheißt er uns nie. Aber er verheißt uns, dass wir nicht werden ertrinken dem Ganzen. Und das ist etwas, wo ein grosser Unterschied ist, ein grosser Punkt. Und ich hatte das schon früher den Eindruck gehabt, das mit dem Abendmahl zu kombinieren, das ganze Thema, dass wir wirklich Gott gedenken dürfen und dass wir aber auch unsere Situation auch ganz speziell auch Gott anlegen. Wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, werden das ein paar Fragen auf dem Bildschirm hinten sein, wo du auch für dich kannst durchgehen kannst, wenn du willst. Oder auch mit dem Gespännchen, wo du da bist. Oder auch kannst für dich bebeten. Und sonst einfach das Abendmahl nehmen. Einfach, dass wir einmal mehr feiern, dass Jesus Christus ja selber in der Wüste war, der sich selber in den Strom hineingewagt hat, wo auch als König fallen, der König nicht schade war, in den Strom hineingehen und bis zum Hals, Wasser bis zum Hals geholt hat, am Kreuz von Golgatha. Wo aber wieder auferstanden ist und wo es mit seiner Auferstehungskraft aufzeigt, dass alles zu überwinden ist. Auch etwas, das einem an den Rand der Kraft bringt, wie Jesus Kreuzigung. Das feiern wir, wenn wir noch das Brot essen, sein Tod und sein Blut mit dem Traubensaft, mit seinem neuen Bund, den wir zu ihm haben. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du einfach ein Gott bist, der nicht auf dieser Wolke ist und so ein bisschen runterschaut und so und ein bisschen sagt, ja, mach jetzt mal, sondern dass du mittendrin bist. Mittendrin in dem Gewühl, mittendrin auf dieser Welt mit diesen diversen Wüsten, mit diesen selber gemachten Wüsten, aber mit diesen vielfach unfairen Wüsten, wo man einfach drinsteckt, irgendwelche Schicksalsschläge, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Herausforderungen, wo man einfach so droht, in dem Treibsand zu versinken. Danke, Jesus, dass du uns ein lebendiges Vorbild bist und dass du uns durch das auch eine Ansprechperson bist, die uns zu 100% versteht. Und so bitte ich dich, dass wir, wenn wir das, ich danke dir zuerst, dass du für uns gestorben und verstanden bist. Ich möchte dir danken, dass wir das gedenken und das Brot essen, dass du dein Leib gegeben hast. Und ich möchte dir danken, dass du dein Blut gegeben hast, wenn wir das Traubensaft trinken, dass wir dem gedenken dürfen. Ich bitte dich, dass wir die Zeit nutzen dürfen, auch nach dem zweiten Teil Lobpreis und auch in der ganzen Woche, dass wir merken, wie viele Chancen dass wir haben, in einer Wüste wirklich zu connecten mit dir. Dass wir wirklich einfach nicht aufhören, das Urvertrauen zu dir, dass du es gut mit uns meinst, dass es nicht angeknabbert werden darf. So, dass wir diesen Gefahren, die auch eine Realität sind, dass wir denen nicht erliegen, dass wir in diesem Treibsand nicht ganz versinken. Ich bitte dich, dass du jede einzelne Person bist in all seinen Kämpfen und dass wir einander tragen dürfen, dass wir einander einstehen, einander beten, miteinander freuen, miteinander lachen. Aber einander heulen, miteinander vertrösten, einander für den Arm nehmen. Ich bitte dich für das Zusammenspiel von Fleisch und Blut vor Ort da, oder auch in der Familie natürlich, aber auch übernatürlich mit deiner heiligen Hand und dass du uns Kraft gibst, wo wir es brauchen, jedem Einzelnen. Amen.